wenn ich einen Handwerker anrufe, ja, ich rufe dann nachher zurück und der ruft dann später nicht mehr an. Das ist so, das ist verschenkter Umsatz.
Wo ich sage, nee, das geht doch nicht. Hier und da goldene Zeiten, aber irgendwann wird es so wieder zurückgehen und irgendwann wird man dann wissen, nee, der Libo, der macht einen guten Job, bei dem mache ich jetzt meine Terrasse und nicht bei dem nebendran, weil der hat jetzt fünfmal nicht zurückgerufen.
Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast.
Liebe Leute, herzlich willkommen zum Handwerksschmiede Real Talk heute wieder am Freitag. Und heute habe ich einen Solingen-Unternehmer, sehr jungen Unternehmer, der hier in Solingen eine Eventfabrik hat, ein cooler Typ ist und die Zusammenarbeit mit dem sehr Spaß macht. Und ich habe mir gedacht, obwohl der Felix sehr kamerascheu ist und eigentlich nicht so nach außen möchte, habe ich den trotzdem überredet bekommen, sich heute hier mit mir in meinen Podcast zu setzen. Denn auch von ihm können wir sehr coole Sachen lernen, wie er das alles macht. Und da gehen wir heute so ein bisschen drauf ein. Felix, herzlich willkommen. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, ich heiße Felix Koch, bin 28 Jahre jung und habe hier in Solingen eben die Eventfabrik auf der Weiherstraße in Wald und eben auch eine Tanzschule mit drei Standorten, einen eben in der Eventfabrik, einen in Meerbusch und einen in Wermelskirchen und ja, mache das zusammen mit meinem Geschäftspartner Timo Marvius und ja, freue mich immer, wenn ihr 4-5 Mal im Jahr bei uns zu Gast seid und den Schmiedetag bei uns ausrichtet.
Aber ich glaube, dieses Jahr waren wir ein bisschen öfter da, oder?
Ja, vielleicht waren es auch 6-7 Mal. Aber wir haben noch Luft nach oben, also.
Ja, ich weiß. Wir haben ja hier eine Event-Location aus Solingen wegradiert. Da wollen wir nicht mehr hin. Und da kommen wir natürlich noch mehr zu dir.
Gerne.
Felix, du führst zwei unterschiedliche Unternehmen, hast du gerade gesagt. Einmal die Eventfabrik als Unternehmen, aber auch noch eine Tanzschule. Sag mal, wie bist du überhaupt auf Tanzschule gekommen? Tanzst du selber?
Ja, tatsächlich habe ich selber vor 15 Jahren einen Tanzkurs gemacht, als ich selber in der 9. Klasse war. Das war noch in der Tanzschule Frieling in Hochtal. Da war der nämlich bei uns in der Schule und hatte seine Azubine dabei, die natürlich blendend aussah und hat dann gesagt, alle Jungs und Mädels, ihr müsst jetzt zu mir in die Tanzschule.
Ja.
Und dann waren wir alle mal da und da habe ich den Timo Marvius kennengelernt, der dann eben 2012 sich selbstständig gemacht hat mit einer Tanzschule, weil der damals noch, er war beim Frieling angestellter Tanzlehrer. Mhm. Dann hat er sich selbstständig gemacht und brauchte am Anfang irgendwie so ein bisschen Unterstützung beim Flyer verteilen, beim wer ist das Gesicht für die Abikurse und so weiter. Dann habe ich neben der Schule da so ein bisschen gearbeitet, ausgeholfen. Und dann hat er halt in 2013 Wermelskirchen dazugenommen und 2014 Solingen. Solingen ist die ehemalige Tanzfabrik. Die Solinger kennen das vielleicht noch, ja, genau. Und die hatten halt beides unter einem Dach. Also die hatten Tanzschule und Event-Location, weil wir natürlich Tanzschule überwiegend am Wochenende beziehungsweise abends machen. Und unter der Woche vormittags für die Schmiede und eben am Wochenende samstags keine Tanzkurse stattfinden, die Räume leer stehen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir nehmen beides mit rein. Und
Hochzeiten, Kommunionen, Taufen.
Genau, so genau. Vor allen Dingen Hochzeiten, aber eben auch Firmen-Events, Kommunionen, Taufen, runde Geburtstage.
Cool.
Im Sommer machen wir viele Abschlussfeiern, 10. Klasse, Abibälle und so. Ja. Und ja, so ist das gekommen.
Mega, das ist sehr, sehr cool. Also quasi eigentlich habt ihr euch so kennengelernt, ihr kanntet euch gar nicht, habt gemerkt, okay, das matcht. Ich sag mal, viele haben ja immer Angst vor einer Partnerschaft. Ich weiß, wir haben einen Redaktionsplan, aber ich crashe den Redaktionsplan täglich. Viele haben immer Angst vor einer Partnerschaft, ne? Weil ich sag mal, so eine Partnerschaft läuft ja, wenn alles so rund läuft, ist alles cool. Wenn man aber mal anderer Meinung ist, muss man sich ja als Partner ja auch mal die Meinung sagen können und auch mal über Dinge sprechen, die vielleicht nicht so geil ist, ne? Und ich liebe Partnerschaften tatsächlich. Ich habe selber 2-3 Partnerschaften, wo es halt auch natürlich Reibung geben muss, damit man quasi Sachen entwickelt. Wie siehst du das? Wie findest du, also du hast eine Partnerschaft, ist mir klar, dass du das gut findest, aber was treibt euch quasi an, ja, immer wieder ja, Gas zu geben, eure Dienstleistung so anzubieten und was habt ihr eigentlich auch noch zusammen vor? Habt ihr noch weitere Dinge vor?
Ja, Partnerschaft ist wie eine gute Ehe, ne? Also funktioniert nicht von alleine, sondern da musst du verarbeiten und wie du schon sagst, musst dich auseinandersetzen, musst dich reiben, musst gucken, in welche Richtung geht's und ohne die Auseinandersetzung funktioniert es auch nicht. Also es ist wie eine Ehe, die ist auch nicht immer kunterbunt und alles super, sondern auch die braucht eben die Reibereien. ist da das Gleiche. Aber es ist halt auch super geil. Ne? Wenn ich in Urlaub fahre, mache ich mein Handy aus. Dann bin ich für keinen erreichbar, weil alle wissen, der Koch ist im Urlaub, der Marvius ist erreichbar. Dann melden die sich bei dem. Das heißt, ich kann total abschalten, er genauso.
Geil.
Und haben das halt auch so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Ich mehr auf der Fläche operativ, kümmere mich um die Kunden und er ein bisschen mehr im Hintergrund im Büro, Strategie, Steuern, Buchhaltung okay. und so weiter.
Sehr, sehr geil. Jetzt habt ihr die Event-Location und wir haben die letzten 5 Jahre viele Event-Locations ausprobiert tatsächlich. Und am Ende kannst du die geilste Event-Location haben, wenn das Ganze im Hintergrund, die Mitarbeiter, wie das Ganze organisiert ist, nicht gut ist, dann kannst du die beste Location haben, der Kunde kommt nicht ein zweites oder drittes Mal. Was bei euch beeindruckend ist tatsächlich, deswegen macht halt die Zusammenarbeit auch mega Spaß, dass obwohl ihr eine feste Location habt, trotzdem mega flexibel seid, immer auf jeden Bedürfnis eingeht, den der Kunde braucht, ja, weil am Ende geht's ja nicht um eure Location. Also ich sag mal so, ich komme nicht zu dir nur wegen deiner Location, sondern eigentlich komme ich mittlerweile zu dir, weil ich euch gut finde, weil ich eure Mitarbeiter gut finde, weil ihr sehr flexibel seid. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, so ein vor 4-5 Monaten, da hast du mitbekommen, ja, das wird irgendwie zu klein und die Bühne gefällt mir nicht mehr. Die Sabrina hat dir das gesagt, da bist du sofort auf mich zugekommen. Ey, sprech doch mit mir, ich mache das hier möglich und so, ne? Warum ist dir das so wichtig? Und warum denkst du, dass viele andere Locations oder auch Unternehmen auf sowas überhaupt gar nicht Acht geben?
Du, ich glaube, das ist, weil wir halt einfach durch den Tanzschulbetrieb so dienstleistungsgetrieben und dienstleistungsfokussiert sind und halt der Mensch einfach im Fokus steht, weißt du? Wenn ich jetzt den dollen Außenbereich hätte und jede Woche 5 Hochzeiten machen würde, weil da noch 5 Paare im Hintergrund stehen und irgendwer wird es schon nehmen, so wie viele andere das machen, dann kann ich auch sagen, scheißegal, der Kunde, ob jetzt der Libo kommt oder der Nächste oder der Übernächste, juckt mich nicht. Aber bei uns ist es halt so, der Kunde ist super wichtig, die Menschen dahinter sind wichtig und uns ist halt wichtig, dass die Leute zufrieden sind. Also überall, wo halt irgendwie auch der Chef mit im Boot ist und sich kümmert, da funktioniert es dann halt auch, ne?
Ja, mega, sehr gut. Jetzt seid ihr 2 Geschäftsführer. Du hast eben schon kurz angeschnitten, ihr habt das so ein bisschen aufgeteilt, so du im Operativen, wahrscheinlich mit den Mitarbeitern, ein bisschen Planung mit den Kunden und Timo. Timo eher so im Hintergrund, strategisch und so weiter. Habt ihr das von vornherein so festgelegt oder habt ihr gesagt so, hey, ich habe eher Bock auf das, das ist eher so meine Stärke. Wie macht ihr das? Und wenn ihr jetzt weiter wachsen werdet und neue Dinge noch anleiert, wie besprecht ihr euch da? Wie macht ihr das quasi in der Partnerschaft? Weil ich sag mal, in einer Doppelspitze kann ziemlich geil sein, zum Beispiel wie mit dem Urlaub, kann aber auch ziemlich herausfordernd sein. Voll. Eine Doppelspitze, 50-50 irgendwie, jeder und dann jeder hat irgendwie was zu sagen. Wie geht ihr solche Dinge an? Ich glaube, das ist für unsere Zuhörer auch richtig krass relevant, weil wir haben oft so im Generationswechselbetriebe auch viele Partnerschaften, wo es dann öfter auch mal knallt.
Ja, Generationswechsel will ich es bei uns nicht nennen, das wäre ein bisschen frech dem Timo gegenüber, weil der dein Alter ist, der ist auch 40. Ja. Aber ein Stück weit war es halt schon so, ne? Also ich bin seit 4 Jahren Gesellschafter und Geschäftsführer und da war halt schon, dass er gesagt hat, der will sich so ein bisschen aus dem Operativen zurückziehen, will so ein bisschen in den Hintergrund treten und will halt nicht mehr so viel in der ersten Linie an der Front stehen, weil Tanzschule halt auch, wie eben gesagt, viel unter der Woche und abends ist, also nicht die attraktivsten Arbeitszeiten. Ja. Das heißt, so ein bisschen Generationenwechsel kann man es vielleicht auch bei uns bezeichnen. Ja, wie funktioniert das? Wir stimmen uns eigentlich täglich ab, also wir telefonieren jeden Tag, oft auch einfach aus der Situation heraus, also wir haben jetzt keine festen Telefonzeiten, aber rufen dann einfach kurz an, telefonieren 5 Minuten oder gehen das Büro weiter und 1 bis 2 Mal die Woche treffen wir uns halt auch abends und gehen was essen und quatschen die Sachen, weil wir sind halt auch persönlich sehr gut befreundet, war mein Trauzeuge letztes Jahr, also es ist halt mehr als nur die Geschäftspartnerschaft, ist auch eine sehr gute langjährige Freundschaft.
Mega, sehr cool. Was heißt für dich Führung? Eher Kontrolle? Du hast ja jetzt oft bei Schmiedetagen mitbekommen, wie ich so unterwegs bin und was wir auch quasi mitteilen, unseren Handwerksbetrieben. Was bedeutet das für dich, Führung? Ich sehe das ja, wie du deine Mitarbeiter führst und wie penibel die wirklich auf Kleinigkeiten achten, wo man denkt, crazy, dass die überhaupt an so Geschichten denken.
Ja, das ist halt genau der Punkt, ne? Also das sind die Kleinigkeiten, weswegen Leute wie du sagen, jo, wir gehen gerne zum Felix, wir gehen gerne da nochmal hin, weil die Kleinigkeiten halt nicht scheißegal sind. Was ist Führung? Ja, am Anfang sehr viel Kontrolle, einfach um die Leute in die richtige Bahn zu lenken, um zu gucken, dass die Dienstleistung auf dem Level ist, wie wir uns die vorstellen. Und hinten raus dann aber halt auch irgendwann relativ wenig, weil drei Standorte heißt drei Tanzlehrer, drei Tanzkurse parallel, kann ich nicht alle kontrollieren und jedes Wochenende 2 bis 4 Hochzeiten, da kann ich auch nicht bei jeder am Start sein. Das heißt, wenn die Leute dann einmal laufen, dann auch super viel Vertrauen und Eigenverantwortung.
Sehr, sehr cool. Wie viele Events habt ihr so im Jahr? Kannst du das ungefähr sagen?
Zwischen 80 und 100.
Wow, krass. Schon viel Orga, ne?
Jo.
Und mitarbeitertechnisch, ihr habt ja dann auch wenn du jetzt, sag ich mal, so ein bisschen das Operative machst, ihr habt ja wahrscheinlich ja auch irgendwie Führungsebenen eingebaut, wo quasi gewisse Mitarbeiter ja auch Verantwortung tragen. Wie erkennst du das bei Mitarbeitern, wer sich da, also ich weiß ja, wer deine Führungspersonen sind und wie die sich verhalten. Wie erkennst du das?
Ob die dafür geeignet sind?
Ja.
Naja, vor allen Dingen auch, wie einsatzbereit die sind. Ne? Wir haben super viele Aushilfen und manche sagen halt, ne, ich mache einmal im Monat 4 Stunden.
Das reicht.
Das reicht, genau. Da komme ich auf 50, 60 Euro, das reicht für mich. Und andere sagen halt, ne, ich mache jedes Wochenende und gib mir doch mal mehr Verantwortung. Und wie sieht's aus? Kann ich nicht mal eine Teamleitung machen? Das heißt, allein anhand dieser klaren Punkte und dann natürlich einfach, wer teamfähig ist, ne? Also wer schafft es irgendwie, das Team zu motivieren, wer schafft es, eine positive Ausstrahlung zu haben, die Menschen mitzureißen und wer ist eher so der Griesgram, der sagt, jetzt muss ich schon wieder nach da hinten laufen, kein Bock.
Ja, 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 das ist ja, sag ich mal, in der Dienstleistungsbranche mega wichtig.
Total, also, ist das A und O.
Ja, ja, also am Ende ist es auch ähnlich wie bei der Handwerksschmiede. Weißt du, wir haben eine richtig geile Dienstleistung, die wir anbieten, aber am Ende geht es gar nicht um die Dienstleistung, sondern die Art und Weise, wie wir das vermitteln, wie Voll. Wir mit unseren Teilnehmern umgehen, wie wir die pushen, wie wir da hinterher sind. Und deswegen kommen die Leute zu uns. Nicht, weil wir jetzt das Rad neu erfunden haben. Ja? Das ist ja bei der Event-Location genauso. Ob du jetzt hier eine Event-Location hast oder da eine Event-Location hast, spielt ja keine Rolle, sondern eigentlich geht es ja nur um den Menschen im Hintergrund. Ne?
Voll.
Ja, voll gut.
Ja, egal ob Event-Location oder Handwerksschmiede, es ist halt und bleibt halt eine Dienstleistung am Menschen. Ne?
Ja, ja. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt. Und Dienstleistung am Menschen, man muss natürlich auch auf Bock haben auf Menschen, ne?
Voll.
Also man hat nicht immer Bock auf Menschen, ja? Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ja, ich habe jeden Bock, jeden Tag mit vielen Menschen zu tun zu haben. Aber auch damit muss man ja lernen, umzugehen.
Ja,
ja und dann ja in dem Moment halt einfach so professionell sein, dass man sagt, hey,
einfach einen Schalter umlegen.
Genau, und das spielt keine Rolle, wie es mir heute geht, was ich für eine Laune habe. Am Ende geht es darum, dass der Kunde hier
voll
110% von mir bekommt, nicht nur 100.
Ja,
ja, voll gut. Typische Führungsfehler. Wenn du jetzt so auf dich zurückschaust, du bist ja, hast gesagt 28. Ich habe eigentlich eben gedacht, zu Sabrina habe ich gesagt, du bist 26.
Danke.
Ja, gerne. 28. Und auch ich mit 40, ich bin dieses Jahr 40 geworden, mache immer noch viele Fehler, wo ich am Ende erkenne, krass, hättest du anders machen können. So typische Führungsfehler, wo du sagst, hey, die habe ich gemacht und daraus habe ich gelernt und ich werde das in Zukunft vielleicht anders machen. Und wie gehst du halt auch damit um? Ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du erkennst, ja, da habe ich vielleicht ein bisschen überreagiert oder da habe ich einen Fehler gemacht.
Ja, vor allen Dingen die Kontrolle, ne? Weil klar, du bist jung, bist wild oder ich war jung, ich war wild und habe gesagt, ich kann das hier eh alles und jetzt kontrolliere jeden bis ins letzte Detail und guck, dass die das genauso gut machen wie ich. Funktioniert aber nicht. 3 Standorte, keine Chance.
Ja.
Das ist quasi das eine, dass du halt irgendwann loslassen musst und sagen musst, nee, das ist jetzt dein Bereich, das ist jetzt dein Job. Mach ihn ordentlich, ich komme unregelmäßig vorbei, kontrolliere das unregelmäßig, aber halt nicht 24-7, das ist quasi das eine. Und das andere, 24-7 Erreichbarkeit. Ich habe den Leuten am Anfang immer gesagt, nee, erreicht mich rund um die Uhr und auch am Wochenende, weil wir natürlich auch viel Wochenendbetrieb haben. Ja, und dann rufen die dich wirklich um 22.45 Uhr an und sagen, ja, es fehlt Kleingeld in der Kasse, wo du sagst, willst du mich verarschen?
Ja, ja.
Mittwochsabends 22.45 Uhr, da liege ich im Bett und will pennen und du gehst mit dem Kleingeld auf den Sack so.
Ja, ja.
Und da halt auch ganz klare Grenzen zu setzen und zu sagen, nee, Montag bis Freitag 9 bis 20 Uhr jederzeit, darüber hinaus halt nicht.
Da reden wir ja über Rollen, Strukturen, Stellenbeschreibungen. Ich bin mittlerweile ein absoluter Freak, was sowas angeht und hat klar Mitarbeiter in gewisse Rollen eingeteilt, wer wie was zu tun hat. Ich sag mal, jetzt hier in der alten Ziegelei ist es eher so, dass wir eher so die kreativeren Leute brauchen und jetzt nicht ja, in eine Rolle reindrängen kann, sondern die brauchen halt ihre Freiheit, ja. Im Vertrieb ist das nochmal was ganz anderes. In den Kölner Höfen, wo wir halt nur kennzahlenbasiert arbeiten, Schlagzahl, da muss quasi richtig gearbeitet werden. Hast du das auch so aufgebaut, dass du auch da gewisse Systeme implementiert hast, wie man oder Routinen auch implementiert hast im Betrieb, wo Mitarbeiter sich einfach auch dran halten müssen?
Ja, voll. Ehrlicherweise bist du da auch jedes Mal eine Inspiration, wo ich sage, ey, da geht noch mehr, da muss noch mehr. Das entlastet halt langfristig, ne? Also ja, haben wir. Wir haben auch bei den Events eine Aufbau-Checkliste, eine Abbau-Checkliste, einen Zeitplan, was wann wie wo funktionieren muss. Es funktioniert mal besser, mal weniger gut. Yeah, aber ich habe ganz oft, sitze ich nach dem Schmiedetag, sitze ich abends zu Hause und sage, so Felix, und jetzt musst du dir auch mal eine Woche Auszeit nehmen und einfach die Systeme runterschreiben und die Prozesse runterschreiben. Also ja, haben wir, aber da geht auf jeden Fall noch mehr.
Ja,
aber es ist, glaube ich, überall so, ne?
Es ist auch, also ich glaube, wir sind schon auch bei SAS und bei der Schmiede ziemlich gut unterwegs und trotzdem jeden Tag ist immer irgendwas.
Ne? Ja, allein durch das Wachstum, ne? Größer. Genau. Logisch muss es auch mehr
Systeme geben. Du hast halt, geben. Und da kann, das kann ich halt wirklich nur empfehlen, weil man sagt dann so, jo, du hast ja gerade gesagt, jo Felix, jetzt setzt du dich mal 2-3 Tage hin oder mal eine Woche. Eine Woche brauchst du nicht mal wahrscheinlich, so wird wahrscheinlich 1-2 Tage schon reichen für gewisse Dinge. Tatsächlich denkt man sich das dann, tut es aber dann irgendwie oder schiebt das vor sich her und so weiter. Der absolute Gamechanger, Felix, ist wirklich, oder das war bei mir halt so, als ich dann, wenn ich eine Erkenntnis habe, also mittlerweile ist es ein bisschen weniger geworden, aber damals, als ich noch voll im Tagesgeschäft drin hänge und gar keine Zeit hatte, mich mit meinen Dingen zu beschäftigen, für mein persönliches Wachstum, habe ich damals gesagt, okay, wenn ich die Erkenntnis jetzt habe, dann warte ich nicht 1-2 Tage, sondern ich setze mich sofort dran an gewisse Dinge, mach die dann einfach auch fertig. Und nachgelagert bringt mir das unendlich viel Zeit. Mittlerweile ist es halt so, dass ich Dinge sammle, 2-4 Wochen und setze mich da dran. Zum Beispiel jetzt gerade habe ich an unseren Vertriebs-Dashboards gearbeitet, habe mir das alles nochmal angeguckt und habe gesehen, dass gewisse Dinge, wir zwar Bombe arbeiten, aber gewisse Dinge in den Workflows vielleicht nicht passen und wir dadurch pro Anruf 30 Sekunden verlieren und so weiter und so fort. Und auf die Schlagzahl einfach auch eine Stunde flöten geht. Nur weil du 10, 15, 20 Sekunden bei einem Anruf verlierst, weil du einen Klick falsch setzt oder eine Sache nicht mit Steuerung bla machst. Dann habe ich mich letzte Woche, hatte ich wirklich auch viele Termine und habe dann immer gesagt, so, wenn meine Frau dann ins Bett geht, um 10, 10:30, wir haben dann vorher immer Serie geguckt, habe ich mich dann noch um 11 noch am PC gesetzt und habe bis 3 Uhr, 2 Tage oder 3 Tage am Stück, habe ich dann gearbeitet.
Geil.
So, und dann hatte ich das fertig. Und dann bringe ich es einfach mit und sage, gestern hatten wir dann das Meeting dazu und habe gesagt, pass auf, das ist jetzt das System, so machen wir das jetzt. Nachgelagert bringt mir das jetzt im Monat locker flockig im Vertrieb mindestens 10 bis 15 Stunden.
Ja, überleg mal.
Ohne, dass ich aber wieder in diese Kontrollgremien rein muss und wieder darauf hinweisen muss. Weißt du, und deswegen meine absolute Empfehlung, wenn einem Unternehmer, einem Selbstständigen etwas auffällt, die meisten, also 90% der Leute schieben das einfach, ja, mache ich dann noch, geht ja gerade. Und du verfällst immer wieder in dieses Tagesgeschäft, ja, und dann kommst du irgendwann eh nicht dazu und es wird immer mehr und immer mehr und irgendwann machst du es halt gar nicht mehr. Und deswegen sofort kann ich nur wirklich empfehlen und war bei mir oder ist immer noch bei mir eines der Dinge, warum wir auch so schnell gewachsen sind bei der Handwerksschmiede. Ich hatte nämlich vor circa 2,5-3 Jahren hatte ich noch 5 Mitarbeiter bei der Schmiede, hatte aber sehr viele Teilnehmer. Und dann haben wir uns im Fulfillment überschlagen. Ja, also ich kam nicht mehr mit der Qualität hinterher, das abzuliefern und mussten halt einfach wirklich dann 16, 17, 18 Stunden an den Dingen arbeiten. Und da habe ich gesagt, das passiert mir nie wieder. Und deswegen habe ich quasi Prozesse implementiert und vorgelagert Vorbereitungen getroffen. Was ist eigentlich, wenn so eine Situation nochmal kommt? Und das ist halt smart. Das ist für mich Unternehmertum, quasi Sachen zu erkennen, und dann vorgelagert zu implementieren, sodass sowas nicht passiert. Ne?
Ja, und das ist auch das, was Spaß macht letztlich, ne?
Genau. Und jetzt kann man halt einfach sagen, okay, die letzten 2 Jahre haben wir dann weitere 15 Mitarbeiter eingestellt und ich bin nicht wieder rein verfallen in dieses Tagesgeschäft, sondern weil du halt gewisse Strukturen hast, funktioniert das einfach. Ne? Daran scheitern die meisten tatsächlich. Also manche ich bin ja in so einer Mastermind drin, habe ich dir ja mal erzählt, wo krasse Unternehmer drin sind. Und da hat ein Unternehmer mal erzählt, der macht so 150 Millionen im Jahr mit 90 Mitarbeitern oder so. Der Typ hängt voll im Tagesgeschäft.
Wahnsinn.
Wo ich dann sage, ey krass, warum ist das so, ne? Und dann haben wir uns so unterhalten und ausgetauscht und ich dachte halt, der ist mir ja meilenweit voraus, ja? Also umsatztechnisch ist der mir meilenweit voraus. Der hat aber gewisse Dinge, ich habe gar keine Ahnung, wie der überhaupt so krass wachsen konnte, mit dem, wie er das aufgebaut hat. Das ist total krank. Und dann, als ich ihm wirklich dann so zwei, drei Sachen erzählt habe, wie ich so wirklich simple Dinge, war das für den total krass.
Ja, ist wahrscheinlich, hatte der eine dolle Idee und hat dann so die Mitarbeiter eingestellt und irgendwie hat es funktioniert.
Genau, ne? deswegen macht man sich ja oft auch kleiner, als man eigentlich ist, aber am Ende hat das gar nichts mit Umsatz zu tun oder sonst irgendwas, sondern am Ende, wie gehst du in deinem Betrieb tatsächlich um? Denn ich bin der Meinung, hey, du kannst auch 1 Million Euro Umsatz machen im Jahr mit 250.000 Euro Gewinn, mit 8 Mitarbeitern. Ey, da geht's ja genauso gut, wie wenn du 150 Millionen machst und da bleibt dir nur 500.000 Euro übrig oder 1 Million. Weißt du? Und das muss in den Köpfen der Leute rein. Jetzt sind wir hier total
ausgeschweift. Ja, vor allem, was bringt dir das Geld, wenn du jeden Tag 16, 17, 18 Stunden machen musst?
Gar nichts.
Weißt du, mal machen, so wie du eben erzählt hast, und dann machst du noch nachts bis 3, ja geil. Das ist ja das, was einen erfüllt. Aber wenn du das machen musst, damit das Geschäft läuft,
nein, hat das, doch keiner Bock das ist drauf. Eine Katastrophe. Und am Ende... Also wenn man ehrlich ist, warum macht man sich selbstständig? Ja, weil man erstmal mehr Geld verdienen will, ja, klar. Und weil man ja auch irgendwann, wenn man dann genug Geld hat, die Erkenntnis gewinnt, Geld ist nicht alles und ich will jetzt mehr Freiheit.
Ja, mehr Freiheit, mehr Zeit.
Mehr Zeit, an Dingen zu arbeiten. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur noch 10 Stunden die Woche arbeite, aber ich kann es mir halt anteilen. Wenn ich jetzt
du kannst aber entscheiden. Wenn du sagst, du hast morgen keinen Bock zu arbeiten, dann trägst du halt einen lieber out of office und gut ist.
Genau. Und es ist halt so, klar, wenn ich jetzt die nächsten 2 Wochen in meinen Kalender gucke, der ist ziemlich voll, ja, weil das aber auch Spaß macht, an Dingen zu arbeiten und ich möchte auch, dass gewisse Dinge voll sind, ne? Aber dann sage ich der Sabrina irgendwie, pass auf, in der 3. Woche machst du mir gar keine Termine rein, weil da habe ich keine Lust darauf. So kannst du halt selber über deine Entscheidung entscheiden und nicht dein Business, weil bei den meisten ist es halt so, kommt halt drauf an, in welcher Branche du bist, entscheidet das Business eher über deine Zeit und du nicht entscheidest, was du mit deiner Zeit machst. Und das ist der springende Punkt als Unternehmer, finde ich.
Voll.
Ne? Okay, jetzt haben wir so ein bisschen anderes Thema angeschnitten, aber gar kein Problem. Lass mal eben gucken, was wir hier noch haben. Genau, wir haben über Strukturen gesprochen. Wie gehst du mit Drucksituationen um? Bei Events, irgendwas geht schief, geile Hochzeit, Kunde hat Kohle bezahlt, alles tippitoppi und jetzt merkst du, Kacke, oh.
Bier ist nicht mehr da, genau. Ja, im besten Fall halt durch die Strukturen im Vorfeld einfach präventiv gucken, dass es dazu gar nicht kommen kann. Also wir haben auch Checklisten ohne Ende und Reminder ohne Ende, dass die Jungs und Mädels eben das alles ordentlich vorbereiten und so vorbereiten, dass nichts passieren kann. Oder weißt du, wie es ist? Dann gibt es halt die Hochzeit doch, wo das Bier nicht mehr da ist. Und dann halt lösungsorientiert gucken, was so man machen kann. Also nicht ärgern und sagen, warum hat der jetzt das verkackt und so. Das bringt gar nichts in der Situation, sondern einfach gucken, wie kriegen wir die Kuh vom Eis, was können wir machen. Und im Zweifel dann halt mit dem eigenen PKW mal eben 5 Straßen weiter in die nächste Kneipe fahren und sagen, ey, könnt ihr uns bitte kaltes Bier bringen oder so.
Ja. Drucksituationen bei Events, jetzt gibt es natürlich auch Drucksituationen als Unternehmer, ja, wenn man was nicht funktioniert, es gibt auch Zeiten, die vielleicht nicht so geil laufen, ich kann mir vorstellen, da können wir gerne drauf eingehen, für die Eventbranche war ja Corona der absolute Tod, voll. Ganz viele sind platt gegangen, wenn man vorher nicht gut gewirtschaftet hat, wie will man das aushalten, wenn man dann, ja, ich weiß nicht, wie lange das für die Eventbranche ging, dass ihr keine richtigen Events machen konntet, aber...
Anderthalb, zwei Jahre.
Wenn du vorher nicht...
Tanzschule auch 9 Monate komplett zu. Da durfte kein einziger Kunde rein. Nicht mal für Privatstunden in 300 Quadratmeter. Du kennst den Saal. Da durften der Tanzlehrer und ein Paar nicht zusammen rein. 9 Monate lang wurde das Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn.
Wenn man jetzt vorher natürlich nicht so geil gewirtschaftet hat, das sind ja auch richtig viele platt gegangen von Restaurants.
Und gehen halt jetzt platt, ne, weil die dann natürlich Corona-Hilfen ohne Ende irgendwie kassiert haben. Die müssen jetzt zurückgezahlt werden und
Wie habt ihr diese schwere Zeit überwunden?
Tja, sparen. gucken, dass das wirtschaftliche Polster im Vorfeld groß genug war, das war es zum Glück. Und dann haben wir, waren wir auch ein bisschen auf den Goodwill unserer Kunden angewiesen. Die Leute zahlen bei uns quasi monatlich in der Tanzschule. Und dann haben wir gesagt, liebe Leute, bitte zahlt weiter. Das haben viele gemacht, viele auch nicht, die gesagt haben, nee, machen wir nicht, wir kriegen ja keine Dienstleistung jetzt im Moment. Aber ich würde sagen, gerade die Solidarität der Leute, die lange bei uns sind, die hat uns dann schlussendlich gerettet.
Crazy. Also das ist, also klar kann man auch den Kunden verstehen, der sagt, nö, aber wenn man da, ne, aber nicht wirklich eigentlich, weil wenn man lange zufrieden dort ist und in so einer Ausnahmesituation dann irgendwie einen Betrag, einen kleinen Betrag dort zu zahlen.
Ja, voll. Und du siehst es halt jetzt, ne? Also Tanzschulen in unserer Umgebung, in unserem Umfeld, eine nach der nächsten geht platt. Jetzt irgendwie platt.
Ja, krass.
Ja.
War das schwer für dich oder für euch, da auch da auf die Kunden zuzugehen? Und habt ihr überlegt, strategisch, wie können wir das angehen?
Ja, auf die Kunden zuzugehen geht so, weil viele kennt man dann halt über die Jahre auch irgendwie, okay. Ne? Ja. Das heißt das nicht, aber grundsätzlich die Situation, weil es halt einfach völlig, völlig unhandelbar war. Also wir hatten halt nicht wie sonst die Fäden selber in der Hand, sondern haben halt um 22 irgendwelche scheiß Pressekonferenzen geguckt, wo dann der Laschet gesagt hat, und die Tanzschulen dürfen noch nicht. Beziehungsweise das hat er dann irgendwann ganz zum Schluss gesagt. Die ersten 20 Wochen hieß es halt immer, ja, und die Dienstleistungen dürfen nicht und das darf nicht und das darf nicht. Und du stehst als Tanzschule da und sagst, ja, und wo ordnen wir uns jetzt ein? Haben dann immer versucht, das so auszulegen, dass wir natürlich dürfen, aber war halt nicht. Und die Ungewissheit und die Unwägbarkeiten, die waren...
Es hat sich in der Wirtschaft halt auch total viel verschoben in der Zeit tatsächlich. Weil ich kann dir sagen, also für die SAS Bauwerksabdichtung war die Zeit ein Sieg.
Glaube ich.
Weil die Leute konnten nicht in Urlaub, die konnten nicht verreisen. Dann, das war, ging ja auch locker 2 Jahre so. Oder so ein Ticken länger vielleicht. Wo die Leute wirklich nicht rausgehen konnten und dann sich zu Hause das schön machen wollten, ja, und dann die Balkone anfingen, die Terrassen und so. Und das war 2021, war das ja, glaube ich, ne?
Ja. Ja, 2020 und 21.
Ja, das war mit eins unserer besten Jahre im Umsatz und in den Gewinnen tatsächlich.
Jo, glaube ich. Höre ich nicht das erste Mal. Von anderen Handwerksunternehmern habe ich genau das auch schon gehört, die gesagt haben, nee, und dann hatten die Leute Geld und dann haben die sich den Garten schön gemacht,
ja,
und
genau.
Dies und das, wo du sagst, Wahnsinn.
Das war echt krass. Also ja. Für uns in der Branche, klar, viele sind platt gegangen oder gehen jetzt nachgelagert platt. Und viele haben halt auch die Hilfen genutzt, obwohl sie eigentlich vielleicht gar keine Hilfen brauchten und haben gesagt, hey, ich mache jetzt hier einen schönen Reibach, aber was nachgelagert damit passiert, beschäftigen die Leute sich nicht. Hauptsache erstmal die Kohle ranholen, ne?
Ja, und jetzt kommt die Rückzahlung.
Und jetzt kommt die Rückzahlung und jetzt bist du am Arsch.
Jo.
Krass. Was kann Handwerk von der Eventbranche lernen?
Ich glaube vor allen Dingen den Fokus auf den Menschen und auf die Dienstleistung, wo wir eben schon ganz viel drüber gesprochen haben. Wenn ich mit Handwerkern zu tun habe, dann habe ich häufig das Gefühl, dass die sagen, ja, ob jetzt der Koch anruft oder der Nächste oder der Müller oder der Meier oder der Schmitz, scheißegal, ich habe eh die Auftragsbücher voll, da brauche ich mir keine Mühe geben. Also dann laufe ich dem Handwerker hinterher und sage, was ist mit meiner Balkontür? Ich habe dich jetzt 3-mal angerufen, ruf mal zurück. Sprich auf Mailbox, hörst du gar nichts. Wo ich sage, nee, das geht doch nicht. Du musst dich doch um deine Kunden kümmern. Jetzt sind vielleicht hier und da goldene Zeiten, aber irgendwann wird es auch wieder zurückgehen und irgendwann wird man dann wissen, nee, der Libo, der macht einen guten Job, bei dem mache ich jetzt meine Terrasse und nicht bei dem nebendran, weil der hat jetzt 5-mal nicht zurückgerufen.
Das ist ein Riesenproblem bei den Handwerkern.
Ist so, ne?
Ja, das ist, der Handwerker denkt ja, der wird nur für seine Dienstleistung bezahlt. Aber am Ende, ganz ehrlich, also hier in Solingen gibt es, keine Ahnung, 50 Dachdeckerbetriebe? Also wie unterscheide ich denn jetzt Dachdeckerbetriebe? Dachdecken ist Dachdecken.
Ja.
Am Ende geht es ja um den Menschen dahinter.
Voll.
Das ist ja ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt auch bei der Handwerksschmiede, bei unseren Partnerbetrieben. Denn am Ende geht es nicht um deine Dienstleistung. Ja, also meine Beschichtungsfirma, da ist hier im Umkreis von, also erstmal 50 Meter gegenüber ist eine andere Beschichtungsfirma, die gibt es seit 40 Jahren. Ja, im Umkreis von 5 Kilometer findest du hier in Solingen weitere 10 Beschichtungsfirmen, die genau das gleiche machen wie ich. Wir kriegen ja nichtsdestotrotz Aufträge, obwohl wir auch sehr hoch verkaufen, weil der Kunde kauft nicht meine Beschichtung. Der kauft die Menschen dahinter. Der kauft das. Die
ja, und den Service da drumherum.
Genau,
ne?
Der Service ist das A und O. Und genau das, was du sagst, das hörst du halt von Nicht-Handwerkern, die Handwerker brauchen und sagen, ich kann es nicht nachvollziehen, wenn ich einen Handwerker anrufe, ja, ja, ich rufe dann nachher zurück und der ruft dann später nicht mehr an. Das ist so, das ist verschenkter Umsatz.
Voll.
Das ist vertrieblich absolut mörderisch, so mit seinem Betrieb umzugehen. Und die goldenen Zeiten, die sind auch langsam vorbei und das merken die. Und auf einmal sagen sie, ja, ich habe jetzt nicht mehr so viele Anfragen wie vorher. Was tue ich denn jetzt? Weißt du, aber das ist auch das Problem, dass viele Selbstständige, ich rede jetzt nicht vom Handwerker, erst etwas tun, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist. Aber vorgelagert mal zu überlegen, was ist denn eigentlich, wenn diese Situation passiert, was kann ich hier eigentlich tun, damit ich in diese Situation gar nicht komme? Und diese Situation, die schlechten Situationen, die werden sowieso kommen. Und wenn du aber hier schon etwas tust, um das zu überbrücken, eliminierst du hier ganz viele Leute und überholst die ganz schnell. So habe ich das ja mit SAS gemacht. Ja, ich bin einer der letzten Beschichtungsfirmen in Solingen, die hier gegründet worden sind. Ich bin mittlerweile einer der größten. Nicht, weil ich besonders schlau bin. Ja, doch, bin ich. Weil ich aber besonders drauf gucke, welche Mittel, welche Werkzeuge, also nicht nur Werkzeug Hilti, sondern Werkzeuge im Marketing, im Vertrieb, in der Digitalisierung kann ich für meinen Betrieb nutzen, um Betriebe, die seit 30 Jahren auf dem Markt sind und Empfehlungen ohne Ende haben und auch ohne Ende Arbeit haben, wie kriege ich die überholt? Ja, nicht, also wenn die guten Job machen, werden die immer wieder Empfehlungen haben und da komme ich an die Kunden nicht ran. Aber ich muss ja irgendwie Neukunden gewinnen und mein eigenes Ding aufbauen. Das ist das.
Ja, und das schaffst du mit einer Dienstleistung, ne? Wenn du halt sagst, ja. Nee, die Dienstleistung ist nicht nur die Abdichtung, sondern alles drumherum. Von dem ersten Kontakt bis zur Rechnung hinten raus. Und dann die Rechnung für die zweite und dritte und vierte Terrasse.
Ja, also da kann man sich von euch auf jeden Fall ein bisschen was abschauen. Tatsächlich, wir arbeiten ja jetzt, weiß ich nicht, 2 Jahre bestimmt zusammen, ne? Bisschen was länger vielleicht.
Genau, ich hätte gesagt 3.
Ja. Und man muss einfach sagen, alles total unkompliziert und läuft. Also das ist mega. Sabrina ist mega happy mit dir, also mit euch, ne, dass das alles so easy immer läuft und so. Deswegen,
das ist quasi das eine Fokus auf den Menschen und das andere, junge Leute irgendwie dafür zu begeistern und einzubinden, denn Eventbranche ist halt viel abends und nachts, da haben jetzt irgendwie ältere Leute selten Bock drauf. Das heißt, das ist halt seit jeher eine junge Branche, wo junge Menschen arbeiten. Im Handwerk, bei euch super, bei vielen anderen, die man so erlebt, die nicht bei euch im Coaching sind, sind junge Leute eher Mangelware. Ne? Und da kommt dann der Mitte-60-Jährige, der nicht mehr gerade gehen kann und sagt, ja, ich repariere mal eben hier das Badezimmer. Wo du sagst, ja, da habe ich ja fast Mitleid.
Ja, auf jeden Fall. Ja, krass. Was könnt ihr vom Handwerk lernen?
Warte.
Schwierig, ne?
Also, die Hands-on-Mentalität. Das heißt, Handwerker sind jetzt für mich als Bild einfach die anpacken und die Sachen erledigen. Das vermisse ich hier und da und sage auch, nee, Leute, jetzt kommt, jetzt lasst die Sachen einfach anpacken und nicht das Problem bewundern, sondern einfach anpacken und erledigen. Das heißt, das auf jeden Fall und jetzt ganz explizit eben bei euren Leuten, Systematisierung haben wir eben schon gesprochen, auf jeden Fall und Mitarbeitergewinnung. Das ist gerade in der Tanzschule wirklich die größte Herausforderung, weil die Arbeitsbedingungen halt nicht der Gen Z entsprechen. Also das ist halt nicht Montag bis Freitag 9-to-5 und Homeoffice und Vacation, sondern es ist halt abends und vor Ort. Und da seid ihr auch Wahnsinn. Also Mitarbeitergewinnung auf jeden Fall.
Ja, da könntest du auf jeden Fall eine Schippe drauflegen, auf jeden Fall. In Bezug auf Mitarbeitergewinnung ist halt nicht nur wichtig, diese bezahlten Werbeanzeigen, um Mitarbeiter zu gewinnen, sondern vor allen Dingen die Omnipräsenz über die Social Media Kanäle. Ihr macht das sehr cool, wenn ihr da Events habt und so weiter. Aber die Events an sich interessieren die Kunden, aber nicht den potenziellen Mitarbeiter. Und deswegen müsste man halt auch mal, und du sagst ja selber, du stehst dich gerne im Vordergrund und nicht Kamera und so, aber am Ende, wenn man coole Mitarbeiter anziehen will und gute Mitarbeiter aufbauen möchte und auch anziehen möchte, dann muss man sich als Geschäftsführer einfach ein bisschen mitvermarkten. Vielleicht nicht so übertrieben, wie ich das mache. Ich mache das ja halt auch in Bezug auf meine Kunden, weil das ist Das ist schon bei uns ein wichtiger Punkt, ja, dass da eine Identifikation stattfindet und dass die Leute erkennen, ich bin kein dumm Laberbacke.
Aber du bist dadurch halt auch eine Personenmarke, ne?
Ja, ja.
Was wir auch schon mal besprochen haben, gesagt haben, boah, das ist natürlich echt dann irgendwie schwierig, wenn du auch sagst, nee, du willst jetzt mal einen Schritt nach hinten gehen und willst jetzt mal deine Jungs und Mädels da in die erste Reihe lassen.
Wird schwierig.
Wird natürlich dann schwierig.
Natürlich. Ne? Also bei uns läuft das halt natürlich über die Personenmarke. Erstmal, warum haben wir uns damals, also ganz bewusst haben wir uns ja nicht entschieden, Liborio Mancivillano in Vordergrund den Namen zu setzen, sondern die Handwerksschmiede, ja? Weil natürlich soll die Handwerksschmiede im Vordergrund stehen. Aber das Ganze zu koppeln mit einer Personenmarke ist natürlich mega easy, vor allen Dingen, wenn eine Person authentisch ist, Sachen einfach raushaut, so ein bisschen den Handwerker, also auch im Handwerker-Style diese Dinge macht und sich nicht verstellt, dann kommt sowas halt super
gut. Ja, und halt nachweisen kann, dass er Ahnung hat und selber Erfolg hat. Ne?
Dann muss er natürlich auch Dinge nachweisen können. Und dann baust du natürlich eine Personenmarke relativ zügig auf. Andersrum ist es natürlich dann schwierig, auch diese Personenmarke wieder rauszuziehen. Das schaffst du aber nur über die gleiche Zeit, wie du eine Personenmarke aufgebaut hast. Und die Erkenntnis muss man halt haben, ne? Weil ich habe mir auch vor zwei Jahren gedacht, okay, möchte ich immer im Vordergrund stehen? Mein Traum ist es jetzt nicht. Ja, also irgendwann, sag ich mal, mit 50 muss ich jetzt nicht irgendwie hier tagtäglich Videos machen, Stories machen und so, habe ich keinen Bock drauf. Und teilweise jetzt auch schon nicht, wo ich sage, boah, Leute, nervt mich nicht mit euren Stories und so. Aber es muss getan werden. Es ist meine Pflicht, ja, das zu tun, auch wenn ich keine Lust jetzt drauf habe. So, und jetzt habe ich aber 5 Jahre gebraucht, diese Personenmarke aufzubauen. So, jetzt kann ich nicht sagen, ja, habe ich keine Lust mehr drauf, sondern ich muss jetzt dafür arbeiten, spätestens in 5 Jahren die Personenmarke im Hintergrund wieder zu haben, ja. Und da muss man eine gute Strategie fahren, die ich natürlich habe, und auch schon angegangen bin, ja, wenn man uns schon lange folgt und sieht man, dass da eine Veränderung stattfindet, voll, auch in der Außenkommunikation und so weiter. Das kannst du nicht von heute auf morgen machen. Und die Geduld dahinter, die wir, ja, ich sehr wenig habe und sehr viele Unternehmer ja nicht haben, Geduld, ist halt der entscheidende Punkt. Sich wirklich damit zu beschäftigen, bewusst zu beschäftigen, das Bewusstsein dafür zu entwickeln, zu sagen, ich brauche Zeit. Und dieses Bewusste, auch das ist ein ganz, ganz großes Thema, was ich in den letzten Schmiedentagen immer wieder sage, nicht Dinge einfach zu tun, ja, nicht einfach machen schon, aber die Dinge bewusst, mit bewusstem Kopf Dinge zu tun, um eine Veränderung herbeizuführen. Das ist der große Unterschied.
Also lieber 10 Minuten länger drüber nachdenken, genau, und dann die richtigen Sachen tun, als irgendwas tun. Ja, voll.
Ja, und nicht nur weil jetzt jemand irgendwo, oder weil du gerade irgendwie aus der Laune oder aus irgendeiner Laune sagst, hey, das wäre jetzt ganz gut, sondern ich bin ja so ein Emotionsmensch und Launenmensch schon, wo ich Dinge halt schnell aus dem Bauch heraus entscheide, schon auf die Fresse gefallen bin damit, tatsächlich nicht nur monetär auf die Fresse gefallen bin, sondern auch andere Dinge. Mittlerweile ist es halt so, dass ich sage, okay, lass mal kurz sacken, paar Minuten wenigstens, mal einen Tag, denk drüber nach, denn am nächsten Tag denkst du eigentlich immer über diese eine Sache anders nach.
Anders, voll.
Ja. Krass, geil. Gen Z. Ja. Azubi, Gen Z. Wie gehst du, bei dir wahrscheinlich noch viel krasser als bei mir, weil du viele Aushilfen hast und so. Was hältst du von Gen Z und wie gehst du damit um? Gehörst du eigentlich auch noch zur Gen Z?
Nee, ich bin 96 geboren, Gott sei Dank, nee, gehöre ich nicht.
Ja, bist du nicht. Ich glaube so ab 2000, ne?
Ja, irgendwie so.
Ja, ja.
Tja, wie gehe ich damit um? Also ganz grundsätzlich finde ich das schwierig, die alle über einen Kamm zu scheren. Also es gibt auch schon Leute, die bei uns jetzt irgendwie eine Ausbildung gemacht haben, lange dabei sind, Bock auf Arbeiten haben, Bock was haben zu erreichen, die dann nebenberuflich studieren und dann sagen, let's go, ich habe Bock auf 50, 60 Stunden in der Woche. Das Gros, was ich eben schon sagte, ne, die sagen dann halt, ne, so 5 Stunden im Monat, das reicht mir. Neben meinem Studium oder neben der Schule, also ich habe ja jetzt auch in 2 Wochen eine Klausur, da kann ich jetzt nicht so lang machen, also das merken wir auch und wir machen das gerade bei den Events einfach über die Masse. Also wir hatten, wo wir jetzt vor 5 Jahren vielleicht 20, 30 Mitarbeiter brauchten, haben wir jetzt das Doppelte, weil wir einfach sagen, okay, wenn die nur noch halb so viel Bock haben zu arbeiten, dann brauche ich halt die doppelte Anzahl der Menschen, damit die Arbeit erledigt ist. Die zu motivieren, schwierig.
Also ich finde, die Pflicht eines Unternehmers, vor allen Dingen, wenn du auch Leute hast, die bei dir eine Ausbildung machen und so weiter, ist die Menschen, denen nicht nur fachlich etwas beizubringen, sondern auch aufs Leben vorzubereiten. Und wenn ich mich so an meine Ausbildung erinnere, ja, da gab es auch mal einen Schlag, Nackenschlag so mit dem Kantholz, so wenn du dich nicht bewegt hast. Wenn du sowas jetzt tust, wirst du direkt angezeigt und keine Ahnung was. Sowas bringen wir natürlich nicht, obwohl ich es manchmal gerne täte tatsächlich. Aber die Sache ist halt die, dass man Dinge anpassen muss an diese Leute. Nichtsdestotrotz finde ich, also in meinen Betrieben, spielen wir nach meinen Regeln. Ja, und wenn ich etwas nicht anbieten möchte und gegen Homeoffice bin und gegen Workation bin oder was auch immer, dann muss man entweder sich daran halten oder sich das bei mir im Betrieb verdienen. Beispiel. Manu ist jetzt wieder da. Manu war die letzten 3 Monate in Argentinien. Mein Hauptmarketer, Abteilungsleiter. Der hatte den Traum, von Ausland, aus Südamerika aus zu arbeiten. Dann hat er mir das irgendwann gesagt und dann habe ich erstmal geschluckt und habe gesagt, boah, eigentlich kein Bock. Aber Manu ist seit Tag 1 bei mir und hat hier die ersten 2-3 Jahre alles reingegeben. Stunden ohne Ende, sonntags Schmiedetage, selber Aufbau und so ein Scheiß alles, oben bezahlt alles. Und habe mir gedacht, okay, wenn das sein Lebenstraum ist und das ein guter Mitarbeiter ist, den ich auch im Betrieb ja auch brauche, und ich das mit dem vernünftig plan, warum soll ich das nicht anbieten? Dann bin ich auch gerne dafür, auch solche Dinge anzubieten. Super. Aber ich finde, man muss sich das verdienen.
Voll.
Die können nicht davon ausgehen, nur weil jetzt die Generation oder das so vorgelebt wird, können die nicht davon ausgehen, dass es immer so ist. Und dann sind es halt auch einfach die falschen Mitarbeiter. Voll. Ich stelle dann solche Leute gar nicht erst ein.
Voll. Zu mir kam letztens eine Aushilfe vor seiner ersten Schicht. Ja, was kriegen wir einen Stundenlohn? Ich sage ja so und so. Und sagt er, ja, ich hätte gerne 2 Euro mehr. Dann habe ich gesagt, was ist? Du kannst jetzt mal 100 Stunden hier machen und wenn ich sehe, dass du einen guten Job machst und dass du das richtig ordentlich machst, dann können wir darüber sprechen. Ja, aber noch nicht, bevor du angefangen hast, bevor du den ersten Anschlag getan hast.
Ja, genau. Und diese Mentalität finde ich, wir sind als Unternehmer dazu verpflichtet, denen das klarzumachen. Ja, denen klarzumachen, dass nicht alles selbstverständlich ist, nur weil das heute vorgelebt wird.
Ja, vor allem unser Geld fällt ja auch nicht vom Himmel.
Ja, das denken die ja schon. Ja, klar, ja,
also die reichen Unternehmer sind ja die Bösen.
Ja, aber du aber dahinter hast für einen Heckmeck und was das Finanzamt von dir auch will am Ende, da denkt natürlich keiner dran. Ne? Und ich finde, das ist eines der wichtigsten Punkte. Deswegen, also ich bin genau der Meinung wie du, du kannst dich alle unter einem Kamm kehren. Ja, du hast auch geile Leute, die in 20 sind, 21, 22 sind und richtig nach vorne wollen. Aber ich sag immer, in allen Vorstellungsgesprächen, auch zu meinen Azubis, ja, wenn der irgendwas von mir will, der kriegt halt erstmal nicht. Der muss sich das verdienen, indem er gute Arbeit leistet, indem der ja etwas mehr tut und so weiter und so fort. Und wenn er Scheiße baut, gehe ich halt auch zu ihm hin. Zum Beispiel heute Morgen mit der Jacke. Ja, aber es sind Kleinigkeiten, aber dieses aufmerksam machen auf etwas, damit es beim nächsten Mal nicht mehr passiert, das ist halt extrem wichtig und.
Aber halt auch extrem anstrengend, ne? Also jetzt das 10. Mal über irgendwelche scheiß Jacken sprechen, wirst du auch keinen Bock haben, aber nein, musst du halt, das ist halt deine Pflicht,
was ja,
du
eben sagst. Ja, 10-mal ne? Nicht. Also, das war jetzt das 1. Mal, glaube ich, ne? Wo wir was gesagt haben. Ich glaube, ein 2. Mal passiert ihm das nicht. Ja, und das ist das Ding, dass die Leute halt einfach Dinge einfach annehmen und nicht davon ausgehen, ja, ich kriege jetzt immer nur hier auf die Schnauze und es wird immer nur gemeckert, sondern dass die Leute einfach erkennen, man möchte gewisse Dinge einfach denen beibringen und die fürs Leben vorbereitet. Denn ich weiß ja gar nicht, ja, wenn er jetzt die Ausbildung fertig hat, will er bei mir bleiben, will er nicht bei mir bleiben. Bei uns wollen sie oft bleiben tatsächlich und was auch gut ist und deswegen bilden wir ja auch aus. Aber wenn sie nicht bei uns bleiben, dann gehen sie halt ins Berufsleben und dann haben sie tatsächlich die Erkenntnis, wie es tatsächlich da draußen läuft. Und du merkst das ganz krass bei mir im Unternehmen. Ich habe Mitarbeiter, die schon irgendwo anders gearbeitet haben, jetzt bei uns arbeiten und den Umgang hier, wie wir arbeiten, unglaublich schätzen. Jo. Leute aber, die jetzt noch nicht keine Arbeitgeber haben, die bei mir starten, denken, das ist alles normal. Ja. Und wir hatten auch hier vor ein paar Monaten so eine oder ein paar Wochen sogar Situationen, wo ich gesagt habe, ey Leute, das ist hier nicht alles selbstverständlich. Ja, und ihr könnt ja auch gerne woanders hingehen und mal gucken, wie es da draußen läuft, damit ihr einfach erkennt, wie es wirklich im normalen Arbeitsmarkt aufgebaut. Ja? Und was haben wir eigentlich alles hier? Und ich finde, das müssen Mitarbeiter auf jeden Fall auch erkennen. Dann kann man denen auch so viel zahlen, wie man will.
Ist so. Ja, aber die sehen dann natürlich immer nur das Schöne und die Freunde erzählen irgendeinen anderen Scheiß, was sie angeblich verdienen und so, ne?
Gut gemacht, nämlich nicht aufgeladen, Freunde. Hä? Gut, das war aber auch eh die letzte Frage. Sehr geil, Felix. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Wenn du unseren Podcast kennst, gibt es hier noch die Frage des Podcast-Fragen-Buchs.
Bin sehr gespannt. Kennst du die vorher?
Nein, ich kenne sie auch nicht. Das schneiden wir auch nicht raus, dass ihr das vergessen habt aufzuladen, Gabri. Ich sag das ja extra in der Folge, dann passiert dir das nicht mehr. Hä? Ja, mir ist scheißegal, wer dafür zuständig ist. So. Ja. Was war deine größte Niederlage im Business und was hast du daraus gelernt?
Größte Niederlage im Business, vielleicht auch so ein Stück weit persönliche Niederlage. Wir hatten einen Mitarbeiter, den wir eingestellt haben in der Tanzschule, wo ich mich persönlich sehr für stark gemacht habe und gesagt habe, nee, komm, wir kriegen das irgendwie hin. Also sprach jetzt nicht so super Deutsch und ich habe aber gesagt, nein, komm, das mache ich mit so einem persönlichen Projekt. Und ich gehe mit dem Tennis spielen und ich gucke, dass der ins Team integriert wird. Und das war so mein persönliches Ding. Ende vom Lied war ein fetter Arschtritt. Und ab dem Moment, wo es ging, eine Kündigung. Und die Antwort, ja, nee, ich bin jetzt weg. Ich gucke jetzt mal, was ich so mache. Und da habe ich auch gesagt, nee. Ganz so viel Herzblut stecke ich dann vielleicht nicht mehr in den, oder persönliches Herzblut, persönliche Freizeit stecke ich nicht mehr in den einzelnen Mitarbeiter, sondern trenne das dann vielleicht auch, klar, so bitter wie das ist. Aber das, ja, das war schon...
ja, großes Learning ist sowas.
Voll.
Habe ich auch schon gehabt.
Voll.
Wenn du dich vor Mitarbeiter stellst, für die alles tust, für die aber am Ende... das schon erstmal wertgeschätzt wird, aber wenn es dann wirklich Reibungen gibt oder quasi gewisse Dinge gibt, die dann nicht so passen, kriegst du voll auf die Fresse.
Voll. Vor allen Dingen vor dem Team. Das ganze Team hat immer gesagt, nee, und der geht gar nicht und das geht nicht und dies geht nicht. Und ich habe gesagt, nee, Freunde, jetzt halten wir mal den Ball flach, guck mal hier und da und dort. Ja, und am Ende kam der fette Arschtritt. Ja,
ich habe gelernt, bei sowas einfach wirklich so ein Schutzschild, also bewusst ein Schutzschild aufzubauen und einfach klarzumachen, geht nicht weiter und alle gleich sind gestellt. Ob vom Azubi bis zum Abteilungsleiter, bis hierhin und dann geht's nicht weiter. Und klar, ich mache auch was, wenn Mitarbeiter Probleme haben oder sonst irgendwas, kommen sie auch
logisch nicht
zu und hilft man da und macht man auch super gerne, weil sie auch alles für den Betrieb natürlich geben. Aber auch da muss man, finde ich, schon
Grenzen setzen
und die schon bewiesen haben, dass der Mitarbeiter es auch verdient, finde ich.
Voll.
Ne? Und die Mitarbeiter halt auch viel reingeben. Sehr geil. Ja, war doch gar nicht so, war doch Bombe, Junge.
Hat Spaß gemacht.
Ja, siehst du, war doch nicht so schlimm, wie du dachtest. Nee. An Felix, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jedes Thema durchleuchtet und ich glaube, dass viele aus dieser Folge ein paar Learnings mitnehmen können. Obwohl du ja 12 Jahre jünger ist der. Das ist schon krass. 12 Jahre jünger bist als ich, aber schon sehr erfahren in dem, was du machst. Ein super cooler Typ, super geile Event-Location. Meldet euch, wenn ihr aus Soling seid, sowieso beim Team Marvius hier, Event-Location. Zieht euch das rein. Ansonsten, liebe Leute, danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr uns weiterhin folgen wollt, schreibt uns einfach an. Wir haben TikTok, Insta, LinkedIn und was nicht alles gibt. Podcast könnt ihr auch von überall hören. Spotify, Apple Music und auch da gibt es zig Sachen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, klick hier sonst auf den Link, buch den Erstgespräch, dann kannst du mal mit uns sprechen und dich mal weiterentwickeln und deinen Betrieb. Ansonsten, schöne Grüße und bis zum nächsten Mal. Ciao.